Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 28. Mai. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, so langsam nähert sich die Woche ja ihrem Ende zu und du weißt ja, was Donnerstag immer auf dem Tableau steht. Genau, aktuell steht donnerstags noch ein neues Interview dran. Und heute habe ich dir auch ein ganz spannendes Gespräch mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst und wie du zu der Sache stehst. Aber bevor ich dir mehr dazu erzähle, trinken wir erstmal noch einen Tee zusammen, oder? Mhm. Tja, was steht hier drauf? Das steht nur Yogi-Tee biologisch drauf. Super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Tee ist. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, dass das Interview gleich ganz spannend ist. Denn der Mensch, mit dem ich sprechen durfte, hat sich etwas ganz Besonderes ausgesucht und hat einen, naja, drücken wir es mal aus, einen kreativen Weg gefunden, um mit KI zu arbeiten. Doch bevor du jetzt abschaltest, warte. Hör dir erstmal das ganze Gespräch an, denn es ist extrem spannend, extrem interessant und es steckt viel mehr dahinter, als du jetzt vielleicht meinst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch. Danach hören wir beide uns nochmal ganz kurz wieder. Bis dann.
Hallo. Ja, hallo. Also mein Pseudonym ist Flex Morkis. Das ist, mein Pseudonym.
Okay. Belassen wir's. Alles klar. Ist in Ordnung. Das akzeptieren wir. Mich würde natürlich interessieren, hat es einen speziellen Grund, dass du ein Pseudonym benutzt?
Einmal, weil es in, ich sag mal, zu dem Thema, was wir heute besprechen, gut passt.
Ja.
Weil ich das auch darunter veröffentliche. Und ja, ich kann dann auch gerne was zur Bedeutung erzählen, wenn du das...
Gerne, sehr gerne.
Soll ich das direkt
kannst machen? Du gerne machen. Hau raus.
Okay. Ich sag mal, also Flex, also mein bürgerlicher Name ist Felix. Und Flex ist der Spitzname, den mir meine Frau gegeben hat tatsächlich und den auch meine Schwägerin für mich verwendet. Und dachte ich, das übernehme ich einfach. Und Morkis, interessanterweise, ist jetzt, man kann es lustig sehen, man kann es aber auch ein bisschen traurig sehen, ist, es gibt ein finnisches Wort. Das heißt Morkis, allerdings mit Doppel-K. Das ist der Zustand, den man nach einem extremen Trinkgelage hatte, wenn am nächsten Morgen Bruchstücke der Erinnerung wiederkommen und man sich für sich selber schämt.
Okay, wow.
Und ja, ich hatte eine sehr heftige Zeit früher mal und dieses Schämen, mit konnte ich mich sehr gut identifizieren. Deswegen dachte ich, das passt irgendwie. Ich habe das zweite K rausgenommen, weil es doch eher in unseren Breitengraden unüblich ist.
Trotzdem spannend. Also ich find's interessant, was Menschen sich für überlegen, unter was einem Pseudonym sie dann irgendwie auftreten, auf welchen Weg Alias sie sich überlegen. Und ja, ich finde die Erklärung von dir finde ich interessant, weil im Endeffekt ist es ja auch sowas für dich, dass du dich an diese Zeiten erinnerst, aber im Sinne auch von wegen, das war ein Timer, das gehörte zu mir, ich habe dort vielleicht nicht so ganz so coole Sachen gemacht, aber jetzt bin ich dem entwachsen, um es vielleicht mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken.
Genau.
Finde ich schön, also finde ich eine gute Sache und auch spannend. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ganz wichtig bei dir ist, denn du bist kein Autor, sondern du machst Hörspiele. Ist das richtig so?
Ich produziere ein Hörspiel. Mhm.
Und magst du uns etwas über dieses Hörspiel erzählen, weil es ja doch schon ein besonderes Hörspiel ist?
Das Hörspiel nennt sich Morkis Beach Broadcast. Also ich habe das an dieses Morkis-Thema, einfach weil ich den Namen schön fand, habe ich das angelehnt. Genau. Und soll ich direkt was zum
Inhalt? Sehr gerne.
Es geht um einen Radiosender, Morcas Beach Broadcast, der in Morcas Beach, das ist ein fiktive Küstenkleinstadt. Und es geht um diesen Radiosender und das Thema ist so im Prinzip, das Hörspiel findet statt auf einem alternativen Zeitstrahl, der so, ich sag mal, rein von der Zeiteinordnung her, so, ich sag mal, im Kalifornien der 50er, 60er Jahre angesiedelt ist. Und aber die technischen Entwicklungen der späten 80er, frühen 90er hat.
Ein interessanter Mix. Ja. Kannst du erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist?
Also ich mache auch Musik. Mhm. Ich habe da eine Band und schreibe da immer mal Lieder dafür. Und ab und zu hat's mich mal so musikalisch in komplett andere Gefilde verschlagen und da habe ich so mal Musik produziert und ich bin schon immer großer Fan so dieser Surfrock-Musik, so The Pyramids und jetzt fallen mir vor Schreck anderen Bands nicht ein. Dick Dale und so weiter, genau. Also diese, irgendwie, das hat was für mich. Und da habe ich auch angefangen, in die Richtung so Musik zu machen. Und dann hatte ich so fertige Lieder bei mir rumliegen und wusste nichts mit denen anzufangen. Und dann kam noch so eine zweite Musikidee dazu. Das ist Mensch und Maschine. Das ist mal aus so einer Not heraus entstanden, weil wir, Freunde und ich, wir organisieren jedes Jahr so ein kleines Do-It-Yourself-Festival und da ist uns kurz vor knapp jemand abgesprungen und da habe ich dann einfach so gedacht, okay, was mache ich? Und da habe ich mich dann selber auf die Bühne gestellt und habe da schnell irgendwie ein paar Tage vorher noch so Lieder gebastelt und habe das dann als Mensch und Maschine verkauft, dass ich alleine auf der Bühne stehe und eine Maschine neben mir mich begleitet sozusagen. Genau, und dann hatte ich so diese Lieder rumliegen und ich habe immer überlegt, was machst du damit? Noch eine Band gründen, da fehlt mir irgendwie die Zeit oder anderweitig. Und ich habe bestimmt ein Jahr oder sowas mit dem Gedanken rumgeschlagen, was ich mit diesen Liedern anfange. Und irgendwann war ich mit meiner Familie im Urlaub und ich saß so am Strand und dann war wie, als hätte man in meinem Kopf so ein Hebel umgelegt und dann habe ich, meine Frau hat geschlafen, meine Kinder haben geschlafen und ich habe bis spät in die Nacht am Laptop gesessen und habe diese Stadt entworfen und die Charaktere, die im Hörspiel stattfinden und die Bands, die darum existieren und genau.
Ach, stimmt.
So kam es zu dieser ganzen Geschichte.
Sehr, sehr cool. Die Besonderheit bei deinem Hörspiel ist ja, dass du arbeitest ganz aktiv mit generativer KI. Ist das richtig so?
Genau, also es gibt eine Stimme, die ich selber spreche und die anderen Stimmen sind tatsächlich KI-Stimmen.
Das ist, also ich habe jetzt schon im Podcast jetzt schon häufiger mit vielen AutorInnen und unterschiedlichen Menschen über das Thema KI schon sprechen dürfen. Und so die einhellige Meinung mit ein, zwei Ausnahmen ist es tatsächlich so, dass generative KI eher ein verpöntes Instrument ist, einfach weil die Trainingsdaten ein bisschen schwierig sind und so weiter und so fort. Gibt natürlich auch ein paar Leute, die sagen, das ist ein super Werkzeug, weil man sich da kreativ mit austoben kann. Ja. Du bist jemand, der das für sein Projekt aktiv verwendet.
Genau.
Kannst du deine Beweggründe erzählen, warum du dich mit diesem Werkzeug auseinandergesetzt hast und im Endeffekt vielleicht als Anschlussfrage auch gleich, warum du ein Hörspiel entwickeln wolltest oder entwickelt hast?
Also das Thema KI ist so, ich sag mal, ich habe schon immer so geschrieben, ich habe auch früher Drehbücher geschrieben, da hatte ich so Kurzfilmideen und so. Und ganz, ganz häufig ist es daran gescheitert, dass mir einfach die Leute fehlten, die dann, ich sag mal, den gleichen Enthusiasmus mitbringen und das eben auch genauso durchziehen. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich lieber irgendwie professionelle Sprecherinnen und Sprecher gehabt, weil einfach das Ergebnis wesentlich besser ist, muss ich einfach sagen. Und man natürlich, wenn man mit den Leuten redet und erklärt, pass auf, die Szene ist so und so gedacht, kannst du das versuchen so und so, emotional etc. oder eben auch das, was die die Synchronsprecherinnen und Sprecher selber mit reinbringen in die Rolle, das ist immer besser als das, was die KI bringt. Für mich war es einfach eine Möglichkeit, einfach aus der Erfahrung. Ich meine, ich habe auch schon in Bands gespielt, wo dann irgendwie alle halben Jahre jemand gewechselt hat und man ist nie vorangekommen, bis das dann am Ende zerbrochen ist. Und ich fand die ganze Idee, die ich da hatte, für mich, und ich wollte das unbedingt machen und ich wollte nicht, dass es schon von Anfang an daran scheitert, dass ich entweder zu wenig Leute finde und dann Kompromisse beim Schreiben eingehen muss oder ich sag mal, ich habe ja wenig Anreiz an der Stelle für die Leute, ne? Also ich kann ja nicht sagen, ich bezahle euch hier pro Folge 120 Euro oder so. Das keine Chance. Ich bräuchte 10 Charaktere, die da zu sprechen sind. Das kann ich mir nicht leisten. Genau, und ich wollte einfach, dass das Projekt stattfindet, ohne dass ich mich komplett abhängig von anderen Menschen machen muss. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer auf echte Menschen zurückgreifen an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es einfach die Möglichkeit, das so umzusetzen.
Okay, also hast du wirklich, du hast das Werkzeug verwendet, um deine Idee, deinen Wunsch zu realisieren. Ja, ist auch, finde ich auch, dafür ist halt auch generative KI ist dafür auch gut, wenn man halt eine Idee hat, ein Projekt umsetzen will. Und dadurch, dass du halt auch so wirkt es jedenfalls, so einen reflektierten Bezug auch dazu hast, dass du weißt, hätte ich die Möglichkeit, dann würde ich es auch von Menschen sprechen lassen.
Ja. Ja.
Finde ich gut, finde ich eine schöne Sache und ich finde es auch eine interessante Herangehensweise. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen von deinem Hörspiel jetzt schon anhören dürfen und ich muss sagen, ich finde die Atmosphäre wirkt auf mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Computerspieler bist oder so.
Ja, ja.
Denn es gibt ein Computerspiel Portal.
Ja.
Und für alle draußen, die das Computerspiel Portal nicht kennen, ganz kurz eine Erklärung. Es spielt in der Zukunft statt. Wir sind ein Testsubjekt, also der Spieler ist ein Testsubjekt, wacht in einem Forschungszentrum auf und das sind keine anderen Menschen, sondern da ist ein Computer. Und also es ist eine KI ist dort, die nennt sich GLaDOS, hat eine feminin angehauchte Stimme und unterzieht den Probanden verschiedene Tests. Und wir haben ein Werkzeug, das ist eine Waffe, mit der wir zwei Portale, daher der Name auch, einmal, wo wir rein und einmal, wo wir raus, glaube ich, uns teleportieren können. Und mit denen müssen wir dann verschiedene Aufgaben, Rätsel lösen. Hat nichts mit irgendwie mit Gewalt oder so weiter zu tun. Das Ganze ist gepackt in eine interessante Story, die an so kleine Artefakte kommen raus. Dann kriegt man ein bisschen mit, worum das Ganze geht. Und diese ganze Atmosphäre, finde ich, die ist mir bei deinen Folgen, ist mir das tatsächlich ja so aufgekommen. War das bewusst oder ist das nur ein netter Nebeneffekt gewesen?
Nee, das ist tatsächlich bewusst. Also diese, ich sag mal, die ganze Storyline von Mensch und Maschine, die ist von diesem Spiel inspiriert. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele, einfach weil ich diesen Witz da drin so toll finde. Und ja, eigentlich ist es so, ich sag mal, wie ein Spin-off von Portal, wenn man es so
nennt. Sehr geil.
In einer anderen Zeit.
Ja, finde ich richtig gut. Also das war wie so das erste Gefühl, was ich hatte. Ich konnte mich, als ich das Spiel gespielt habe, früher großartig. Einfach diese, wo du überall hindenken musst und einfach und auch GLaDOS an sich und dann zum Schluss The Cake is a Lie. Also großartig. Okay, finde ich sehr schön, dass du da so eine Wertschätzung diesem Franchise gegenüber auch an den Tag gelegt hast. Wie kommst du denn auf die Ideen? Also hast du schon ein komplett fertiges Skript für dein Universum, für deine Welt geschrieben? Oder wie bist du da vorgegangen?
Als ich angefangen hatte mit dem Hörspiel, da war das, ich weiß nicht, ich fand irgendwie die Idee cool, so, ich sag mal so in Richtung Found Footage, so wie Blair Witch Project oder sowas, wo man so angeblich irgendwas gefunden hat. Und ich hatte so die Idee, das kommt ja dann in den Folgen dann, die jetzt schon veröffentlicht sind, auch raus, dass das ja, dass Mensch und Maschine, diese KI da, wollte den Sendebetrieb stören, ein Radio an die Leute zu bringen. Der Gehilfe, Testsubjekt Nummer 138, hat dann leider einen falschen Skalenbereich gewählt. Das Testsubjekt ist etwas ungeschickt, so im Umgang mit Technik. Sodass dann die völlig falschen Frequenzen ausgesendet wurden, was dazu geführt hat, dass ein Loch in das zwischen den unterschiedlichen Zeitstrahlen oder ein Riss zwischen den unterschiedlichen Zeitstrahlen entstanden ist, so dass wir jetzt plötzlich Signale aus Mawkus Beach empfangen. Das war die Idee dahinter und so wollte ich das aufziehen, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das überhaupt gar nicht funktioniert, weil auch viele, die ich kenne und die sich das angehört haben, die fanden die Idee ganz cool, aber die konnten damit nichts anfangen. Und ich habe da viel so drauf losgeschrieben und von Folge zu Folge mir was gedacht und habe dann eine Folge produziert, habe geguckt, habe mir dann erst überlegt, wie die nächste weitergeht. So waren jetzt so die ersten Folgen und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, das funktioniert für mich so nicht. Das ist zu sehr so ins Blaue rein. Mhm. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und dann habe ich mir, sage ich mal, wie eine Landkarte gemacht, wie so ein Roadtrip. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier, das ist mein Start. Und was soll in diesem Hörspiel irgendwann mal, sag ich mal, das große Finale sein? Und dann habe ich gesagt, okay, dort möchte ich hin. Und dann habe ich mir so Zwischenstopps, wo ich sage, okay, das soll passieren. Was weiß ich, Zwischenstopp A, Zwischenstopp B, Zwischenstopp C etc. Und dem habe ich allen einen Inhalt gegeben. Und dann habe ich mir eigentlich nur noch, dann schreibe ich dahin, wie komme ich von A nach B, wie komme ich von B nach C. Und dann gucke ich mir halt, das passiert dann beim Schreiben, dann kommen mir plötzlich Ideen, wo ich sage, ah, das wäre total cool, wenn ich das oder dieses oder jenes mit reinnehme. Und jetzt ist es so, dass ich für mich jetzt gesagt habe, okay, ich mache jetzt wie so einen kleinen Relaunch, habe da von diesen Folgen, die bis jetzt so veröffentlicht wurden, nochmal einen Neuschnitt gemacht, dass es mehr so in Richtung Hörspiel geht. Da gibt's auch eine Erzählerin, die durch die einzelnen Abschnitte begleitet. Und dann, das werde ich demnächst auch veröffentlichen. Ab dann geht's quasi los mit Staffel 2. Und dann habe ich das immer so staffelweise gebaut. Und ich habe tatsächlich auch schon das Ende des Hörspiels irgendwann, der letzten Staffel, die dann irgendwann kommt, im Kopf. Und jetzt gehen wir so Schritt für Schritt den Weg.
Cool. Das ist schon, ja. finde ich eine spannende Sache. Also ich bin sehr gespannt, ich verfolge dein Hörspiel gerne. Also das ist so ein spannendes Experiment, weil man kennt es, dass vielleicht in Hörspielen hin und wieder mal in eine künstliche, nichtmenschliche Stimme eingebunden wird, wenn man irgendwie eine Maschine sprechen lassen muss oder so weiter. Aber dadurch, dass es bei dir ja ein integraler Bestandteil ist, wirkt das Hörspiel auch dadurch, also kriegt diesen Sci-Fi-Charakter da auch rein und erzeugt damit natürlich auch dieses absolut Futuristische damit. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Gibt es denn bei deinem Hörspiel Figuren oder Charaktere, wo du sagst, oh, da die haben Anteile von dir selbst oder die interessieren dich ja ganz besonders, weil manchmal sagt man ja so, dass Schöpfer von irgendwelchen, entweder von literarischen Werken oder von jetzt in dem Fall von deinem Hörspiel, dass sie da Anteile von sich selbst auch immer wieder finden.
Ja, also es gibt zwei Charaktere, da sehe ich mich tatsächlich drin. Das ist einmal Mono, der Technik-Nerd, der Tüftler, der da irgendwie Effekte für Gitarren selber baut und an Verstärkern rumbastelt und so, weil das mache ich selber gerne in meiner Freizeit. Und ich habe auch früher schon an meinen Computern rumgeschraubt und andere Grafikkarten und den guten alten hier Bleistift-CPU-Trick, um irgendwie noch höher zu takten und solche Späße zu machen. Und Mono ist auch so ein bisschen ein Einzelgänger, der lieber so in seiner Werkstatt für sich tüftelt. Und da finde ich mich auch schon teilweise wieder. Also wenn ich so meine Geschichten schreibe oder was bastel oder meine Musik mache oder so, dann bin ich gerne für mich komplett alleine, ohne Außenwelt. Und deswegen dort finde ich mich wieder. Der ist auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen fremdstehend, weil er sich auch so unsicher ist und so, oder irgendwie einen Witz macht, der überhaupt nicht lustig ist, außer er findet ihn lustig. Und gleichzeitig finde ich mich halt auch in Vince so ein bisschen wieder. Halt so dieser Musiker, der da so in seiner Musik sich komplett verliert und in dem Moment, wo er die Musik macht, ist ihm alles andere egal. Da kann man ihn, ich sag mal, anflirten, man kann ihn anquatschen. Nein, ich bin jetzt in der Musik und alles andere ist mir egal. Ich blende die Welt aus. Deswegen, also das sind so zwei Charaktere, wo ich mich tatsächlich am meisten drin finde. Das war aber nicht mal so bewusst, als ich die Charaktere dafür entworfen habe. Ich habe dann beim Schreiben irgendwie gemerkt, okay, jetzt hast du hier irgendwie einen Teil deiner Persönlichkeit dort mit reingepackt.
Das ist doch, finde ich schön. Ich finde immer, das habe ich auch schon mehrfach in anderen Gesprächen auch schon so gesagt, wenn AutorInnen es schaffen, Anteile von sich selbst in irgendwelchen ihren Figuren also zu übertragen, einzuhören, dann kriegt das Ganze diesen authentischen Charakter einfach. Dann kriegt man, so jedenfalls geht es mir als Hörer oder als Leser, dass ich habe das Gefühl habe, okay, derjenige hat sich wie ich Gedanken gemacht und er ist mit seinen ganzen Gefühlen an der Geschichte dabei gewesen, denn so ist meine Beobachtung, wenn du mit deinen ganzen Gefühlen dabei bist, dann transportierst du automatisch etwas von dir rein. Und dann ist das ein plausibles, dann ist das eine schöne Welt, im Endeffekt auch eine schöne Einladung auch an uns Hörende, dass wir sagen, wow, okay, da hat sich jetzt jemand wie ich Mühe gemacht, hat sich Gedanken, hat sich viel Zeit genommen, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen und die Welt zu konstruieren. Und da würde mich nämlich jetzt eine Sache interessieren. Du hast erzählt, dass du eine Band hast, dass Musik für dich eine wichtige Rolle spielt. Wie weit hat denn Musik in diesem Hörspiel für dich eine Rolle gespielt? Oder war das für dich, oder was war der wichtigste Punkt im Endeffekt?
Ich sag mal, dadurch, dass ja überhaupt die Idee dieses Hörspiels war, die Musik irgendwie zu verbauen, ist es ein essentieller Bestandteil dieses Hörspiels, ist die Musik. Wir begleiten unter anderem, ich sag mal, diese Surfband, Morky Surf, die begleiten wir in der ersten Staffel. Das geht ja überhaupt los, die Geschichte, dass dieser Sender ausgefallen ist, dieser Morcus Beach Broadcast Sender ausgefallen ist. Dann ist dieses Loch zwischen oder dieser Riss zwischen den Zeitstrahlen entstanden. Und irgendwann geht das plötzlich wieder. Es gibt da diesen Techniker Mark, der taucht nie auf, der hat nie eine Sprechrolle, aber der ist immer irgendwo unterwegs und versucht irgendwas zu reparieren. Und es wird auch häufiger mal erwähnt, der hat irgendwo dagegen getreten, irgendwelche Stecker rausgezogen und andere wieder reingesteckt und dann ging es plötzlich wieder. Und es startet damit, dass die Radiomoderatorin Kiki hat Didi Panic, den Schlagzeuger von Morcus Surf, am Telefon und die bringen eine neue Single heraus, die sie geschrieben haben. Und da gibt's eine große Record-Release-Party. Das ist dann sozusagen auch das Finale der ersten Staffel. In der zweiten Staffel wird's so sein, da begleiten wir eine weitere Band beim Entstehen. Das ist so Freunde von Mono, die da eine Band gründen wollen und irgendwie so Startschwierigkeiten haben. Das begleiten wir. Also es geht in den Folgen und in den Staffeln immer um Musik. Musik ist so essentieller Bestandteil dieses ganzen Universums.
Cool. Dann ist es ein musikalisches Abenteuer.
Es ist quasi ein musikalisches Abenteuer. Ich fand das halt ganz spannend. Ich liebe auch so Dokumentationen, wenn man mal sieht, okay, wie hatten jetzt die und die Band da dieses Album aufgenommen im Studio oder wie treffen die sich, um Lieder zu schreiben und so. Und ich dachte, dass man das irgendwie in dem Hörspiel, ist am Anfang noch nicht ganz so, aber das wird in den zukünftigen Folgen und Staffeln wird das auf jeden Fall so reinfließen, dass man einfach auch so dahinter sieht, womit haben denn Bands zu kämpfen? Wie nehmen die Bands auf? Was sind so die Geschichten auch der Leute dahinter und so, dass sie überhaupt diese Musik machen? Und das wollte ich halt irgendwie auch noch so mit einbauen.
Ja, cool. Jetzt sind die so, jetzt könnte man vielleicht meinen, ach gut, der Flex, der schüttelt sich so ein Hörspiel produzieren, vielleicht aus dem Ärmel. Vielleicht kommst du ja sogar aus dem Business, das weiß man ja nicht. Da würde mich interessieren, war das für dich von Anfang an mehr oder weniger leichte Aktion, dieses Hörspiel zu produzieren und dich mit den Technik auseinanderzusetzen? Oder gab es da auch Herausforderungen?
Also ich sag mal, das Schreiben war schon immer mein Ding. Da hatte ich schon immer Freude dran, vor allem so Dialoge. Ich liebe auch so dialoglastige Filme. Also ich kann mir einen Film angucken, 2 Stunden lang, wo einfach nur 2 Menschen sich gegenüber sitzen und unterhalten. Solange die Dialoge gut sind, habe ich da Freude dran. Also da muss nicht viel Action passieren. Ich mag es auch, die Geschichten, die Hintergrundgeschichten über Dialoge zu lernen. Mhm. so nebenbei, wo man so Stück für Stück immer so ein Puzzleteil hingeworfen bekommt in einem Gespräch und sich das so ein bisschen selber zusammenreimen und zusammenpuzzeln muss. Das liebe ich, wenn das so organisch passiert. Und das habe ich schon immer gern gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch so Drehbücher für Kurzfilme geschrieben, die dann nie stattgefunden haben. Oder generell auch Kurzgeschichten geschrieben. Und das Schreiben an sich war jetzt nicht das Problem. Dann, was so, sag ich mal, die ganze Technik angeht, dadurch, dass ich jetzt für die ganzen Bands und auch selber, wenn ich da die Musik aufnehme, also das Schneiden und so, das war auch nie so. Da bin ich auch reingewachsen, das Handwerk war dann da. Und ich habe auch mal für ein anderes Hörspiel, das, weiß nicht, ob das dir was sagt oder irgendjemand anders, für Gothic, dieses Computerspiel, dieses Rollenspiel, da gab's oder gibt es so ein Hörspiel dazu. Und das ist auch so gewesen, da waren auch verschiedene Sprechende dabei, die da die Rollen übernommen haben, und der hat dann nicht mehr so viel Zeit gehabt, das zu schneiden. Da habe ich mal für ihn testweise eine Episode auch geschnitten. Das hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Aber dort ist es auch so gewesen, das ist dann am Ende daran gekrankt, dass immer weniger Leute Zeit hatten. Und am Ende hat er dann eigentlich, ich sag mal, wie ein Hörbuch draus gemacht mit Soundeffekten. Ist auch eine Lösung. Und ich sag mal, da hat die Idee ist dann mit reingeflossen, wo ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das gemacht hat, diese Episode zu schneiden. Und weil man ja auch, ich sag mal, man schreibt einen Dialog, alles gut, Person A sagt das, Person B sagt das und so weiter, immer im Wechsel. Aber die Dynamik dieses ganzen Dialoges passiert dann beim Schneiden. Wie lang lässt man eine Pause? Fällt der eine dem anderen ins Wort und so weiter? Und das fasziniert mich immer, wenn ich sowas schneide, wenn ich sowas ausarbeite. So, wie ist die Dynamik in dem Moment?
Wow, okay. Da hast du natürlich schon das passende Handwerkszeug im Endeffekt mitgebracht. Ja. Wie lange sitzt du denn an einer Folge? Kannst du das so im Durchschnitt benennen?
Ich sag mal, wenn man alles zusammenzählt, also wenn ich das Schreiben, gut, ich habe jetzt natürlich die Staffel 2, habe ich schon komplett fertig geschrieben. Es war so 2 Wochen für 8 Folgen, 2 Wochen Schreiben. Und das Vertonen, und ich sag mal, wenn ich das Skript habe, dann brauche ich für das Vertonen und das Schneiden, ja, so 1,5 bis 2 Wochen. Ist bei mir immer ein bisschen abhängig. Ich habe ja noch einen richtigen Beruf nebenbei. Noch kann ich nicht davon leben. Und ja, auch noch Familie, Kinder und so weiter. Also ich habe wenig Zeit, das intensiv zu machen. Wahrscheinlich könnte ich das innerhalb von einer Woche alles komplett fertig machen oder innerhalb von ein paar Tagen, aber was nicht ist, ist nicht. Ich will mich jetzt auch nicht abhetzen und irgendwas Unfertiges raushauen. Genau. Aber das Schreiben macht mir halt auch so furchtbar viel Spaß, weil ich mich auch selber manchmal dann so überrasche, weil mir plötzlich eine Idee kommt beim Schreiben. Hey, das könnte auch so und so sein. Und der Vorteil davon, dass ich das jetzt so diesmal so gemacht habe, dass ich jetzt schon die komplette Staffel geschrieben habe, ist, wenn mir beispielsweise, während ich, Episode 4 schreibe, fällt mir was ein, aber da bräuchte ich eigentlich in Episode 2 noch irgendwas, dann kann ich das jetzt noch dort reinschreiben. Wenn die dann schon fertig vertont ist und ich habe dann erst die Idee, dann ist es eher unnötig. Dann muss ich mir irgendwie eine Brücke bauen, dass ich da hinkomme. Aber so ist es kein Problem. Da kann ich das dann einfach mit reinschreiben weiter vorne und dann ergibt das auch Sinn.
Cool, ja. Das ist schon, also es ist beeindruckend, dass du das alles so, ja, autodidaktisch dir im Endeffekt alles beigebracht hast, unabhängig davon, dass du aus dem Musikbusiness kommst. Also schon, finde ich schon spannend, wenn man sich überlegt, ich mit meinem Laien, wenn ich mal so hin und wieder mal was vertone oder so, wie viel Aufwand auf einem ganz, ganz, ganz niedrigen Niveau das schon teilweise ist, einzelne Soundsequenzen passend zu bestimmten, ja, Sachen, die gerade passieren, irgendwie darzustellen. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Durfte vor ein paar Wochen eine Kurzgeschichte einsprechen und habe dann bestimmte Elemente einfach, da habe ich das Sounds einfach drunter gepackt. Also wie ich total laienhaft. Aber selbst das, wenn man überlegt, für eine Passage, was waren das, irgendwie 5 Minuten, habe ich dann allein nur, um die richtigen Sounds dann zu finden, die auf die Länge zusammenzuschneiden und so weiter und so fort, habe ich dann fast schon, 20, 25 Minuten dann schon gebraucht. bei dir ist das Ganze ja noch mal ein bisschen mehr. Da steckt ja noch viel, viel mehr Raum und viel, viel mehr Zeit entsprechend auch hinter. Hast du für dich denn da eigentlich einen großen Anspruch an dein Hörspiel?
Ja, und vor allen Dingen, ich verliere mich extrem in Details. Ich glaube, das sind Details, die niemandem auffallen. Aber ja, ich verliere mich da drinne an vielen Stellen. Allerdings, was ich sagen muss, ich habe, ich sag mal, eine sehr intensive Fantasie. Also eigentlich weiß ich schon im Kopf, wie es am Ende klingen wird. Auch während ich das schreibe, ist mir schon klar so, wo es hingeht, welche Geräusche an welcher Stelle sind. Manchmal mache ich mir auch im Skript, wenn ich weiß, okay, da muss irgendwie so ein Soundeffekt rein oder da muss so ein Soundeffekt rein, dann schreibe ich mir das auch immer schon ins Skript rein, wenn ich das irgendwie im Kopf schon drin habe, wo ich sage, okay, der geht da lang, da muss ich irgendwie, da muss, keine Ahnung, wenn wir bei Mensch und Maschine sind, da muss irgendwie dort der Sound von so einer abgespaceden Schiebetür wie aus Star Trek sein oder wenn wie bei der Folge mit Rick DeVito im Studio immer dieses Stuhlquietschen, der hat halt eben seinen alten Bürostuhl im Tonstudio und quietscht dann da hin und her, weil er eben nicht sitzen kann, in Ruhe entspannt sitzen kann. Wohingegen ich weiß, bei Kiki ist es zum Beispiel im Studio viel ruhiger, weil sie sehr professionell ist, sitzt da diszipliniert da und arbeitet da ihr Programm ab, professionell. Und Rick, der ist halt so, was weiß ich jetzt nicht, ich lehne mich jetzt nicht zurück und überlege, was ich als nächstes sage. Das ist mir schon, während ich das schreibe, auch bewusst, wie das zu klingen hat.
Das ist schon sehr, sehr gut. Warst du schon immer jemand, also du hast von einer blühenden Fantasie gesprochen oder von jemandem, der über viel Fantasie spricht. Konntest du sowas auch schon früh als Kind schon so?
Ja. Okay. Also ich habe mir schon als Kind so Fantasiewelten gebaut, in denen ich war. Es gab Zeiten, da habe ich viel so mit Freunden unternommen. Und es gab aber auch dann immer wieder, das hat so von jetzt auf gleich, deswegen sage ich ja so, dieser Vince, der eben auf der Bühne steht und alles ist cool und Mono, der am liebsten in seiner Garage für sich alleine ist. Wenn ich Mono war, war ich immer so auch so in meiner Fantasiewelt. Ich habe mir manchmal, wenn mir die Realität zu langweilig oder zu anstrengend wurde, je nachdem, dann habe ich mich einfach irgendwo hingesetzt und habe meine Gedanken wegschweifen lassen in irgendwelche Fantasiewelten. Und am Ende war das jetzt mit Morcus Beach das Gleiche. Da war ich zwar jetzt nicht angestrengt und auch nicht langweilig, weil der Urlaub war sehr schön, aber irgendwie dieser Moment, dort am Strand zu sitzen, ich habe mich da so drin verloren in dieser Stadt. Ich bin wie als hätte ich irgendwie, wäre ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und wäre plötzlich dort gewesen. Und bin dann so gedanklich durch diese Stadt gelaufen, habe mir das angeguckt und habe überlegt, was für Menschen leben hier. Wie sehen die aus? Wie verhalten die sich? Wie reden die? Was haben die hier in der Stadt? Gibt's hier Musik? Was für Musik? Gibt's hier einen Plattenladen? Ach cool, hier gibt's einen Plattenladen. Bennys Platteneck, toll, gehe ich mal rein. Das habe ich dann so im Kopf alles für mich gehabt und habe mich dann, also das ist auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich dort mal eine Woche oder zwei.
Das klingt auf jeden Fall auch so schon. Ich finde es richtig, richtig cool, dass du deine Fantasie im Endeffekt da ausleben kannst und da so ja, so eine Welt im Endeffekt erschaffen hast. Und ja, es ist eine schöne Sache. Also Fantasie zu haben und Fantasie auch dann umzusetzen, damit etwas Kreatives zu schaffen. Ja, das ist, also auf der einen Seite sind ja zwei gänzlich unterschiedliche Sachen, aber es ist einfach schon eine Hausnummer. War dir von Anfang an klar, dass es ein Hörspiel wird, oder hattest du da auch irgendwie andere Gedanken, wie du Morcus Beach umsetzen wolltest?
Nee, also Morcus Beach war direkt in dem Moment ein Hörspiel. In dem Moment, als mir die Idee kam, war es schon ein Hörspiel. Weil ich hatte, man kann mit vielen Medien rumexperimentieren, aber das war für mich so die einzige Möglichkeit, das zu machen. Also ich hätte es schreiben können, alles bloß als Geschichten, dann hätte der Aspekt der Musik gefehlt, die ich dort irgendwie nicht mit hätte mit reinbauen können. Also klar, rein textlich als geschriebenes Wort, aber niemand hätte die Musik gehört. Film wäre rausgefallen, weil da ist noch schwieriger als mit den Stimmen das umzusetzen, wenn man niemanden hat, der da so von Anfang bis Ende mitmacht. Und da blieb nicht mehr viel übrig. Deswegen war das für mich irgendwie von Anfang an klar, dass es ein Hörspiel wird.
Okay. Da würde ich mich interessieren. Was macht für dich denn überhaupt ein gutes Hörspiel aus?
Ich kann das gar nicht so genau sagen. Es ist so dieser oder jener Aspekt. Ich mag Dialoge sehr. Mhm. Die Dialoge müssen gut sein und natürlich wirken. Also ich möchte der Figur das abkaufen, dass die so reden würde, wenn ich der Person begegne oder dieser Figur begegne, dann soll die genau so klingen. So von der Art her. Also wenn alle irgendwie gleich klingen und die gleiche Art zu sprechen haben, dann finde ich es irgendwann langweilig, weil das kann sich ein, zweimal wiederholen. Aber irgendwann, wenn alle gleich klingen, finde ich das zu langweilig. Und ich finde, was mich manchmal stört, ich höre selber auch in meiner Freizeit hin und wieder gerne Hörspiele, wenn entweder zu viel verraten wird schon in der Geschichte, also wenn direkt du eigentlich, sag ich mal, nach 5 Minuten weißt, okay, das wird darauf hinauslaufen und dann läuft's auch exakt darauf hinaus, dann holt mich das einfach nicht ab. Also es muss nicht mal viel passieren. Also es muss auch kein großes actiongeladenes, bombastisches Feuerwerk an Effekten sein. Es reicht auch einfach, 2 Leuten beim Reden zuzuhören. Wenn's mich abholt, wenn's authentisch wirkt und ich den Figuren das abkaufe.
Ja, verstehe ich total. Ich habe gerade versucht, so ein Beispiel zu finden für mich selbst, wo das vielleicht nicht so gut lief. Und tatsächlich, so wenn man, es gibt ja manche Hörspiele, die auch auf professioneller Ebene verkauft werden, wo man das Gefühl hat, dass die Figuren einfach, ja, die lesen, logischerweise lesen die Menschen ein Skript vor, eures Skript ab, aber die schauspielen das nicht. Und ich glaube, das ist noch ein himmelweiter Unterschied, wenn du jemanden hast, der sich in die Figur hineinversetzt und die Figur wie dich so, ja, schauspielt, das, was du ja eigentlich schon gesagt hast, du dich mit zwar in Details ein bisschen verlierst, aber das auf der einen Seite dazu gehört, weil du was Authentisches erzeugen möchtest. Das ist natürlich bei SchauspielerInnen, es ist natürlich genauso. Die versuchen sich mit der Figur zu identifizieren und dann irgendwie zu überlegen, wie könnte diese oder jene Figur in dieser und ja jeder Situation reagieren. Also, ja. Hast du für dich ein Vorbild, ein Hörspielvorbild gehabt, wo du sagst, das ist für dich der Goldstandard, weil es da so schöne Dialoge existiert haben?
Oh, da müsste ich jetzt ganz tief in meiner Erinnerung kramen. Also welches Hörspiel ich wirklich von den Dialogen her super klasse finde, das ist ziemlich alt schon, das Windloch. Ich weiß nicht, ob du das...
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht, aber ich habe es mal aufgeschrieben.
Ist, ich sag mal, aufgrund des Alters des Hörspiels ist es an manchen Stellen sprachlich schwierig, weil es halt noch Begriffe verwendet, die damals üblich waren. Aber rein von den Dialogen her finde ich das total toll. Ich höre das auch heute gerne noch. Ich sag mal, da sind so Sachen wie zum Beispiel, also da geht's um 3 Personen, die auf einem Schiff unterwegs sind und Richtung Südamerika, ich glaube Richtung Brasilien unterwegs sind. Und der Captain hat Langeweile und möchte sich von denen 3 gerne Geschichten erzählen lassen. Und dann erzählen die zu dritt die Geschichten und fallen sich da auch gegenseitig ins Wort oder ergänzen sich. Und da sind so tolle Dialoge dabei, einfach so dieses, beispielsweise, wenn der eine sagt, mir ist langweilig, der andere, na dann lass uns doch ja auf der Reling balancieren. Der andere, ein ziemlich blöder Vorschlag, aber zumindest ein Vorschlag, lass es uns probieren. Und dann machen die das und dann kommt der Schiffskapitän an Deck und sagt, was geht hier vor? Und da sagt dann die eine Person, die Schiffsuhr.
Oh Gott.
Und so geht das die ganze Zeit. Ich lach mich da kaputt, weil das so aus, also so wirklich aus dem Nichts raus. Okay. Das super klasse. Oder auch so, dann erzählen die eine Geschichte, dass die im Badezimmer, dass aus der Dusche plötzlich eine Nixe rauskam. Was ja vollkommen logisch ist, weil das Wasser aus dem Fluss kommt und die scheint dann einfach die Leitung hochgeschwommen zu sein. Und das ist für alle vollkommen logisch. Und die nehmen das einfach so hin und niemand geht auf diese Absurdität ein. Und das ist so, Das ist ganz toll gemacht, muss ich sagen.
Schön. Das klingt richtig, richtig gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, mal besorgen. Ja, ach, charmant. Jetzt habe ich sogar Tränen in den Augen vor Lachen. Also das ist schön. Ja, kann ich total verstehen, dass gerade wenn das alles stimmt, wenn die Situationskomik stimmt, wenn so viele Dinge einfach zusammenpassen und du diese Atmosphäre hast, du könntest den Leuten am liebsten zugucken. Das macht natürlich was. Und ich finde, das ist auch immer, man merkt es an Hörspielen, im Endeffekt merkt man es eigentlich tatsächlich nur an Hörspielen, weil Film ist immer noch ein bisschen was anderes. Aber in Hörspielen merkst du das so gut, wenn sich alle Parteien, also von denjenigen, die das Skript geschrieben haben, von denjenigen, die die Sprecher ausgesucht haben, über die Sprecher selbst und dann natürlich auch Sounddesigner, Musiker, die da im Hintergrund alle stecken, wenn die alle zusammenwirken und gemeinsam eine Vorstellung davon entwickeln, wie diese Geschichte erzählt wird, dann ist es in den meisten Fällen so, dass das Hörspiel bombastisch wird.
Ja,
wenn auch nur eine Partei irgendwie eine andere Vorstellung davon hat, dann, ja, es kann auch gut werden, keine Frage, aber es wird meiner Meinung nach nicht perfekt. Und du machst das ja Ganze in Personalunion. Wie gelingt dir das? Wie gelingt dir diese ganzen, deine Ambition, deine Vorstellung, alles im Kopf irgendwie auszubalancieren? Hast du da jemanden, hört sich deine Frau dann das Hörspiel nachher noch an oder hören sich deine Kinder die Hörspiele an, wie auch immer? Oder hast du da jemanden, wo du sagst, so, ich habe jetzt das Skript geschrieben, ich habe die ersten Prototypen jetzt entwickelt und, keine Ahnung, Person XY, du musst jetzt dran glauben, du hörst dir das Ganze ein und basierend darauf wird man noch einen Feinschliff gemacht. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich erst das fertige Produkt auf die Leute loslasse.
Ah.
Also ich glaube, ich bin selber mein ärgster Kritiker, weil ich weiß halt am Ende, wie es klingen soll, so dass es mir gefällt. Und erst wenn ich den Status erreicht habe, also ich mache dann gerade, wenn ich dann das alles vertont habe und dann im Schnitt bin, ich mache dann so die erste Version und dann meistens, ich fahre mal mit dem Fahrrad auf Arbeit, dann habe ich immer einen Stöpsel im Ohr und dann läuft das Hörspiel. Und dann komme ich an und das Erste, was ich mache, ich sage meinen Kollegen Hallo und dann ziehe ich mir auf, das muss dort an der Stelle und dort und was da gesagt hat und das ist zu leise und dort ist das Geräusch zu laut und da muss noch ein Geräusch hin, weil sonst hört man gar nicht, dass der da irgendwie gestolpert ist oder so. Das mache ich dann so und dann setze ich mich, wenn ich wieder Zeit habe, hin, dann schneide ich das alles und dann höre ich mir das am nächsten Tag wieder auf dem Fahrrad an.
Okay.
Und das, wenn ich sage so, okay, jetzt ist es in Ordnung, dann hört sich, meine Frau hat sich jetzt die Folgen auch mal angehört. Die ist immer irgendwie nicht so dazugekommen. Ich habe das auch nie so direkt gesagt, komm los, jetzt hör dir das mal an, sondern die hat dann irgendwann gesagt, ja, jetzt höre ich es mir auch mal an. Und ja, meistens ist es so, dass dann eigentlich so die schlimmsten Patzer und das was, und das habe ich alles selber schon rausgeholt und habe gesagt, du bist doof, ey, das musst du doch wissen.
Ja gut, also es, ja, man selbst ist der größte Kritiker, aber ich finde es schön, dass du so ehrlich zu dir bist und dass du sagst, okay, ich mache das erst, wenn ich damit zufrieden bin und ich weiß, dass ich einen hohen Anspruch habe, trotzdem erst dann schicke ich es auf die Leute drauf, denn ich würde mal behaupten, mittelmäßige oder schlechte Qualität von allen möglichen Sachen, davon haben wir im Internet, kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, davon haben wir im Internet zu viel. Deswegen ist, glaube ich, eher so Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die da Engagement reinsetzen und die, wenn sie ein Produkt, oder Produkt ist es ja nicht, aber wenn sie etwas Kreatives auf die Menschheit loslassen, wenn sie dann einen hohen Anspruch haben und diesem Anspruch dann auch gerecht werden, das ist dann viel angenehmer, so etwas zu hören als eine schlechte Sache, würde ich mal behaupten.
Ja, ich sag's mal so, wenn man den Algorithmen hinterherjagt, ist es ja auch, da reicht ja auch Mittelmäßigkeit aus, mal blöd gesagt.
Stimmt.
Wichtig ist ja bloß, dass man häufig und viel bringt und nach 3 Tagen kann sich sowieso niemand mehr dran erinnern, was da war und dann muss aber schon wieder das nächste da sein und den Anspruch habe ich aber nicht an mich. Also ich habe mir auch dann, am Anfang dachte ich so, ja, dann mache ich mir hier einen Gedanken, wie Veröffentlichungs, Veröffentlichungsplan aller wie viele Wochen oder sowas mache ich. Und irgendwann habe ich dann für mich festgestellt, ich renne mir hier selber hinterher. Das ist Schwachsinn.
Ja.
Ich brauche so lange, wie ich brauche. Und wenn ich zufrieden bin, wenn ich sage, jetzt, das passt so, so mag ich das, dann veröffentliche ich das so. Und ich habe auch, also ich muss auch sagen, ich mache es zum größten Teil tatsächlich für mich.
Schön.
Also ich höre mir das auch selber gerne an und dann merke ich so, ja doch, nee, doch, das gefällt mir gut. Manchmal ist es auch so, ich brauche dann erstmal eine Woche Abstand davon, weil sonst es gab Stellen, da dachte ich dann so wirklich, ah Mist, hier diese eine Stelle, ah, da bin ich zu früh rausgeblendet und da irgendwie ist die Endung weg oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann sage ich, jetzt höre ich mir das eine Woche nicht mehr an. Und nach einer Woche höre ich das an und dann habe ich so, warte mal, welche Stelle war denn das? Keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht gehört. Dann ist die weg.
Ja, glaube ich. Das glaube ich. Also ich würde auch mal behaupten, dass diese Einstellung, die du an den Tag legst, dass das auch eine gesündere Einstellung ist. Also wenn man nicht das macht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen damit, dann ist diese Haltung, nicht den Algorithmen hinterher zu jagen, sondern etwas machen, worauf man selbst Bock hat und es dann zu veröffentlichen, wenn man Bock drauf hat und dann nochmal mit dem Abstand nochmal zu gucken, ob man da irgendwas dran justieren kann oder ob das, was man ja vielleicht vor ein paar Tagen als kritisch erachtet hat, überhaupt noch existiert. Also
ja,
ist, glaube ich, auch die, ist, glaube ich, eine gesündere Strategie. Mich würde das Thema Feedback noch tatsächlich interessieren. Dadurch, dass du das, hast du ja gerade erzählt, dann veröffentlichst, wenn du damit zufrieden bist. Wie wichtig ist dir trotzdem für deine persönliche Weiterentwicklung und auch vielleicht für die Weiterentwicklung von Marcus Beach das Feedback deiner Community, der Leute, die das hören?
Ist das persönlich ziemlich wichtig? Jetzt, also klar, ich katastrophisiere sehr schnell. wenn dann irgendwie jemand sagt, ja, fand ich jetzt nicht gut, da denke ich mir, okay, na gut, ich lasse es sein. Ich bin nicht gut genug, ich krieg das nie hin. Und nach 2-3 Tagen merke ich dann, okay, vielleicht, ja, es muss ja nicht jedem gefallen. Nicht jeder findet das gut. Aber das Feedback an sich ist mir dann doch insoweit wichtig, dass es mir ja auch hilft, mich weiterzuentwickeln. Einfach, dass ich merke, okay, an der Stelle zum Beispiel, manchmal ist es so, wenn ich das Skript schreibe, ich habe ja die ganzen Hintergrundinformationen im Kopf. Für mich ist es vollkommen klar, warum Figur XY jetzt genau das in diesem Moment tut. Aber für jemanden, der diese Information nicht hat, ist das vielleicht nicht klar an der Stelle so. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe jetzt nicht verstanden, warum hat denn der das gemacht? Und dann denke ich so, ja, stimmt, woher sollst du das wissen? Ich habe das ja nie erwähnt. Okay, dann weiß ich, okay, in der nächsten Folge oder dann muss ich mir Gedanken machen, das irgendwann nochmal zu erklären, warum das passiert ist. Und dann, ja, ich habe es jetzt beim Schreiben von Staffel 2 habe ich tatsächlich so gemacht. Ich habe da eine Technik angewandt, die habe ich mal gelernt von den Machern von South Park. Die hatten da mal in so einem Interview das erklärt. Die schreiben sich sogenannte Story Beats auf. Mhm. Also was sind so die wichtigsten Punkte, die jetzt in dieser Folge passieren sollen? Und dann schreiben die auf, aber nicht so wie erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und dann haben die gesagt, das ist langweilig. Die sagen, es passiert das und danach passiert das. Entweder weil es davor passiert ist oder trotzdem, dass davor passiert ist. Und ich glaube, ich bin schon besser geworden, dann für die Staffel 2 Dinge klarer zu zeigen, ohne direkt so jemanden mit der Nase drauf zu stoßen, aber einfach so während des Schreibprozesses mich auch selber zu hinterfragen, warum macht die Figur das? Ist das erkenntlich, warum die Figur diese Beweggründe hat und so weiter? Weil mich stört auch immer in Geschichten Logiklöcher oder fehlende Informationen, wo ich dann so, das ergibt für mich jetzt keinen Sinn, warum hat er jetzt das gemacht? Wie sind die jetzt drauf gekommen, dass der Mörder ist? Verstehe ich nicht.
Ja, also du sprichst mir absolut aus der Seele. Das, ich breche auch manchmal da Bücher ab oder tatsächlich oder irgendwelche Hörspiele ab, wo ich mir auch denke, was? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist, du hast gerade das gesagt und dann passiert das. Das passt irgendwie alles nicht. So eine stringente Geschichte, logische Charaktere, schöne, spannende Dialoge, wo sich dann alle Parteien auch was dabei gedacht haben. Ja, das ist schon Das ist schon was Schönes.
Kannst du, ja, und wie gesagt, deswegen ist das so mein, also Feedback ist mir da an der Stelle schon wichtig. Ich konstruktive Kritik immer gerne, und bei dekonstruktiver Kritik nenne ich es jetzt mal, na ja gut, da muss man einfach irgendwann drüber stehen. Ich sag mal, ich mache jetzt seit, boah, wie lange mache ich Musik jetzt? Also ich mache hobbymäßig Musik, also ich bin beruflich was komplett anderes. Mache ich seit über 20 Jahren. Und da hat man nach jedem Konzert irgendjemanden, der einem erklärt hat, was man machen muss, damit die Band viel besser ist. Oder was, dass man dieses oder jenes tun muss, um berühmt zu werden. Und das sind meistens Menschen, die selber noch nie Musik gemacht haben, beispielsweise. Mhm. Am Anfang ärgert man sich drüber. Irgendwann muss man dann einfach drüber stehen und sagen, ist okay, danke für den Hinweis, ich nehme es mal mit. Und dann,
ja. Da rein und da raus.
Ja, das ist das Beste. Auch wenn mir das echt manchmal ein bisschen schwerfällt. Vor allen Dingen, wenn das so ein, ja, fand ich jetzt blöd, das ist total kacke, was du hier gemacht hast. Ja, okay. Das trifft hart. Es hilft nicht weiter, sich daran festzuweisen. Dann lieber jemanden anhören, der sagt, ja, nee, hat mir gut gefallen, aber an der Stelle, das war für mich unlogisch. Oder ja, dort irgendwie, da waren Längen dabei, da hat er viel geschwafelt, muss das sein.
Ja.
Sowas hilft mir dann mehr. Das ist mir schon wichtig. Ich muss auch sagen, ich habe da, es gibt hier, oh Gott, wenn die das jetzt hören, die würden mich steinigen. Hörspieltalk.de. Das ist so ein Forum, da hatte ich mich dann irgendwann mal angemeldet. Ich habe lange nichts geschrieben dort. Das tut mir auch leid. Ich schaff's derzeit nicht, Freunde, wenn ihr das hört. Dort habe ich mein Hörspiel rein, und die haben auch wirklich, weil das sind Menschen, die sind wirklich so, die sind Hörspielfanatisch. Da gibt's Leute, die haben richtig, so wie andere, eine private Bibliothek, haben die quasi eine private Audiothek mit Hörspielen, alle Wände voll mit CDs und Kassetten und Schallplatten, die sich dann, und denen habe ich das auch geschickt, und die haben sich das angehört, und da kam wirklich sehr konstruktive Kritik, die dann auch gesagt haben, hey, nee, das ist gut, und an der Stelle, das ist mir irgendwie zu lang, oder das ist mir, da ist mir die Figur irgendwie zu over the top irgendwie, so, also das hat mir wirklich geholfen. An der Stelle.
Ja. Lustig ist, von Hörspieltalk, von hören wir immer wieder, oder habe ich mal häufiger tatsächlich schon gehört. Also ich kenne die Seite auch, das Forum auch. Und das ist halt, es sind halt unfassbar spannende Menschen, die dort sind. Und
ja, auf jeden Fall.
Das ist, ja, also kann ich auch nur allen Leuten da draußen nur empfehlen. Also wenn ihr euch für Hörspiele interessiert, wenn ihr einfach mal ein bisschen mitlesen wollt, wie, ja, ich würde sagen, engagierte Laien, wie sie an so eine Thematik herangehen, dann ist das Forum, ich glaube, das ist im deutschsprachigen Raum sogar noch das größte, die größte Community, was das anbetrifft.
Ja, ich denke auch.
Da findet man fantastische Menschen dabei, also das ist schon schön, und ja. Bei Hörspielen ist es ja immer so, oder auch bei Büchern, hat man ja manchmal den Eindruck, dass die AutorInnen, ja, und auch Menschen, die mit dem Skript sich aus dem Skript schreiben, dass die irgendetwas damit wollen, irgendeine Absicht damit haben. Hast du eine Absicht gehabt bei deinem Hörspiel? Also wolltest du etwas transportieren?
Von. Also ich habe zum einen ist da durch Mensch und Maschine, das ist auch in den Liedern von Mensch und Maschine, die ich für dieses Mensch und Maschine Projekt geschrieben habe. Das ist so dieser eine kritische Auseinandersetzung in den Liedern auch mit dem Thema Maschinen und auch KI, weil am Ende, so sehe ich das, ist es ein Werkzeug. Jede Maschine, jede KI ist ein Werkzeug. Die Frage ist, was machen wir damit? Ne? Also benutze ich das jetzt beispielsweise, um, ich sage jetzt mal eben ein Hörspiel zu produzieren, stimmweise, oder mache ich es als Deepfake, um irgendjemand anders zu schaden? So. Und jede Maschine, die es gibt, ist halt erstmal moralisch neutral. Die Frage ist, was macht man damit? Mhm. Nutzt man das, um was Gutes zu tun, oder nutzt man das, um anderen zu schaden? Das ist die eine Thematik, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte und möchte und auch immer wieder werde, sowohl in den Liedern als auch in dem Hörspiel. Und die andere Thematik ist, ich sag mal, abgesehen davon, dass mich diese Zeit, sage ich mal, in Kalifornien 50er, 60er Jahre so vom ganzen Vibe her und dieses Feeling und Surfen und was weiß ich nicht alles, sehr fasziniert, weiß ich auch die Schattenseiten der damaligen Zeit, was Rassismus angeht, was Frauenrechte angeht, etc. Das habe ich bewusst versucht auszuklammern. Also ich versuche halt die Welt so zu schaffen, dass man dieses Feeling mitnimmt und aber trotzdem offen gegenüber allen Menschen ist. Und was eben auch der Punkt ist, zum Beispiel, wo ich sage, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie Mono und Vince so gut befreundet sind, wie sie es in dem Hörspiel sind, das ist, glaube ich, bei uns wäre das nicht gegeben, weil man mehr so bei uns auf die Unterschiede achtet. Und ich versuche halt bewusst in dieser Welt Gemeinsamkeiten zu finden. Es gibt eine Szene, wo Vince und Mono sich unterhalten am Strand, kurz bevor Marcus Surfter den Auftritt hat. Da sagt auch Vince zu Mono: Mensch, Mono, immer in der Garage, du musst mal öfter rauskommen, irgendwie mal Leute treffen und so weiter. Und da sagt Mono: ja, kann schon sein, aber weißt du was, in meiner Garage fühle ich mich wohl, da bin ich ganz bei mir, nur ich und das Rauschen der Röhren, also die Röhren der Verstärker. Mhm. Und da sagt Vince darauf: ja, so wie ich draußen auf dem Meer, nur ich und das Rauschen der Wellen. Ich verstehe absolut, was du meinst. Und das ist, die haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Und die sind befreundet. Und ich versuche halt einfach Gemeinsamkeiten zu finden, also ein Miteinander zu finden, als zu gucken, was unterscheidet die Leute, sondern vielmehr zu gucken, was haben die gemeinsam.
Schön. Finde ich unfassbar wichtig. Und kann ich dir nochmal nur zustimmen, sehe ich genauso. Und das ist wichtiger denn je in dieser, ja, in der spaltenden Welt, in der wir uns aktuell befinden, oder der, ja, ich nenne es mal so, wie hast du es vorhin genannt? Du hast in der alternativen Zeitstrahl, hast du das genannt?
Ja.
So,
ja.
Wir befinden uns aktuell, glaube ich, auch auf einem spaltenden Zeitstrahl, in der Hoffnung, dass vielleicht da doch nochmal die ein oder andere Kurve gekratzt wird und wir vielleicht wieder den richtigen Zeitstrahl erwischen, der dann uns eint und einfach sagt, dass wir alle eigentlich doch, ja, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, wir sollen aufhören.
Ja.
Das,
ja.
Also eigentlich machst du ein schönes Angebot damit. Du hast so ein, ja, so ein wholesome Hörspiel damit geschaffen, was vieles verbinden möchte und was die Leute einfach einlädt, auch so ein bisschen zu träumen, vielleicht auch so einen leichten Eskapismus damit zu betreiben, was ja per se nicht verkehrt ist. Aber es ist etwas Schönes und im Endeffekt, ich würde mal sagen, wer würde sich nicht freuen, irgendwie am Strand zu leben und dann die Wellen zu, ja, sich anzuschauen und so ein bisschen zu brutzeln, aber auch, wenn man sagt, oh, ich habe heute keine Lust auf das, ja, auf die Menschen oder auf die Sonne, ich ziehe mich einfach zurück und genieße einfach das Leben. Ich glaube, das würden viele Menschen sich wünschen, würde ich mir behaupten.
Ja. Ich auf jeden
Fall. Ach, ist das schön. Was hast du denn für dein Hörspiel als, ja, als Ziel, also nicht als Ziel im Sinne von, was das Ende des Hörspiels, sondern was du mit dem Hörspiel noch machen möchtest? Also möchtest du das Hörspiel einfach nur irgendwann die Story abgeschlossen haben und dann vielleicht ein neues Projekt starten, oder denkst du größer?
Nein. Also das eine ist, mir kommen dann immer wieder Ideen, wie ich das noch verändern und verbessern kann. Also ich habe ja jetzt, ich sag mal, es gibt dieses Hörspiel, diese Folgen, die bei YouTube gibt's sie zum Beispiel auch. Da habe ich dann so Standbilder einfach aus. Das sind so generierte Bilder, wie ich mir Marcus Beach vorstelle. Einfach als Standbilder, so dass man irgendwas Visuelles hat. Und ich bin jetzt gerade dabei, das so ein bisschen intensiver zu machen, halt die Charaktere dort noch mit reinzubringen. Ich hatte die ganz große Vision, wie in animierten Comic zu machen, und habe dann einfach festgestellt, dass ich dann wahrscheinlich pro Folge ein Jahr brauche. Hm. Und dachte, nee, das ist zu lange. So lange habe ich gedacht, die Geschichte zu erzählen. Und deswegen, also ich habe viele Gedanken, muss das dann immer mal wieder verwerfen, weil es einfach zu ambitioniert ist, das alleine zu stemmen. Und im Prinzip ist es einfach, ich möchte diese Geschichte erzählen. Ich möchte, weil ich fühle mich in der Geschichte wohl, ich freue mich selber über die Geschichte, ich fühle mich in der Welt sehr wohl, mit den Charakteren fühle ich mich sehr wohl, und mir macht es einfach Spaß, die Geschichte zu erzählen. Und gleichzeitig, deswegen habe ich halt so jetzt schon auch das Ende definiert für mich, wo die Reise hingeht, damit ich nicht so ins Blaue reinschreibe, weil das ist, ich sag mal, wenn man so viel auch so mit Serien sich beschäftigt und so, da gibt's dann ganz oft irgendwie, wo man merkt, ah, irgendwie, ich sag mal, die zwei Staffeln oder drei Staffeln zwischendrin, die hat man nur gemacht, weil man das irgendwie länger am Laufen halten wollte. Das wollte ich nicht. Also es gibt ein definiertes Ende, dort arbeite ich drauf hin und dann ist irgendwann die Geschichte auserzählt und dann gibt's das nächste Projekt.
Okay, hast auch schon.
Genau.
Es ist auf jeden Fall eine Ansage, würde ich mal behaupten.
Ja.
Kannst du uns einmal mitnehmen, wie sieht denn so der Alltag von Flex aus? Also du hast erzählt, du hast einen normalen Job, du hast eine Familie. Wie müssen wir so deinen Tag uns vorstellen?
Mein Tag beginnt sehr, sehr zeitig um 4 Uhr morgens.
Das ist eklig.
Ich würde es auch gern anders machen, aber es geht tatsächlich gar nicht. Dann stehe ich auf, dann mache ich mir einen Tee, dann setze ich mich an meinen Computer und dann schreibe ich, dann schneide ich, dann vertone ich, dann mache ich irgendwas Kreatives, mache mir Gedanken über Lieder oder irgendwas so und dann bereite ich das Frühstück für die Familie vor und dann fahre ich auf Arbeit. Und dann ist so normaler Familienalltag. Arbeiten, nach Hause kommen, Kinder abholen.
Oh, wow. Sowas halt. Okay, wow. Das ist natürlich...
Ja.
Ja. Und was machst du zum Ausgleich? Also ist Musik für dich das Ausgleich? Oder?
Ja. Okay. Also die Musik und eben auch diese Geschichten. Du hast selber gesagt, so Eskapismus, das ist für mich so der Ausgleich. So dieses einfach mal so ein Kurzurlaub im Kopf.
Schön.
Sage ich mal. So, ansonsten, was ich halt gerne mache, ist halt Reisen, ne? Wir haben so einen Wohnwagen, den hängen wir dann einfach an und dann fahren wir irgendwo hin.
Ach so.
Das ist dann der andere Ausgleich, wo man dann wirklich mal die Seele baumeln lassen kann. Aber so dieser Kurzurlaub im Kopf, das ist schon, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist und auch echt manchmal ein bisschen kräftezehrend, aber so insgesamt ist es schön. Aber es ist ja vieles von dem, was ich mache, kann ich ja tatsächlich nebenbei, also wenn ich auf Arbeit bin und irgendwie, ich sag mal, eine eintönige Arbeit mache, kann ich ja mit meinen Gedanken weg davon fliegen und mir Gedanken machen und sagen, ah cool, das wäre schön und ja, so stelle ich mir das vor. Ah stimmt, vielleicht gibt's da irgendwie noch so ein cooles, wie so ein Coffee-Bike, wo die dann morgens immer sich treffen da, die Charaktere, zum Kaffee trinken und ja, das baue ich noch mit ein und das wird jetzt so, also ich habe mir viel mehr Gedanken jetzt so zwischendurch in der Zeit, wo ich, sage ich mal, nichts aktiv tun konnte, habe ich sehr viel Zeit so gedanklich in der Stadt verbracht und habe das dann noch versucht, noch ein bisschen detaillierter zu machen, mehr Leben reinzubringen in die Stadt.
Sehr cool, ja. Jetzt ist so, es gibt ja bestimmt ein paar Leute da draußen, die Mockers Beach noch nicht kennen. Wie würdest du denen denn machen wir es ganz fies, in 3 Worten Mockers Beach beschreiben?
In spannender alternativer Zeitstrahl.
Okay, ein bisschen mehr als 3 Worte, aber spannender alternativer Zeitstrahl. Ja doch, finde ich schön, finde ich gut, okay, ja. Und womit sollten Sie starten? Sollten Sie mit der ersten Folge starten oder würdest du empfehlen, dass Sie vorher noch was anderes machen sollen?
Nee, eigentlich direkt mit der ersten Folge. Also ich, wie gesagt, dieser neue Zusammenschnitt, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Relaunch der ganzen Geschichte, der wird jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Damit kann man auf jeden Fall anfangen. Da ist alles Wissenswerte drin, gekürzt um die Längen, sagen wir es mal so. Wer aber sich die Zeit gerne nehmen möchte und sich auch gerne so ein bisschen so, ich sag mal, Richtung Slow Storytelling so in die Atmosphäre rein und auch kein Problem damit hat, sich mal zurückzulehnen und einfach mal blöd gesagt, ein bisschen Geschwafel anzuhören von Leuten, was aber, sag ich mal, zwar in der Geschichte nicht weiterbringt, aber uns den Charakter, den wir hören, näher bringt, der kann sich sehr gerne ab Folge 1 alle anhören.
Okay. Und du hast vorhin schon erwähnt, dein Hörspiel findet man auf YouTube. Wo kann man dich denn noch antreffen, wenn man jetzt sagen würde, ich möchte mehr über Flex erfahren, ich möchte auch wissen, was für eine Band er hat. Wo kriege ich die Informationen her?
Also es gibt einmal auf Instagram gibt's Mockers Beach. Da werden immer mal so ein paar Infos oder mal auch ein Konzertplakat, ein fiktives, veröffentlicht aus der Stadt. Dann findet man mich selbst auf Mastodon oder bei Mastodon. Ich weiß nicht, sagt man auf oder bei?
Ja, gute Frage. Ja, eigentlich bei, oder? Ja. Also man im Fediverse und
genau.
Ja, so rum, ja.
Da findet man mich. Ich bin auch so derzeit noch am Überlegen, ob ich da auch so ein PeerTube-Kanal und ob man mich auch dort findet. Aber das ist eher Zukunftsmusik. Und aber jetzt genau findet man mich bei YouTube. Man findet mich auch bei Spotify. Da habe ich das so, das wird damit hochgeladen als fiktiver Podcast. Mhm. Und demnächst wird es die Folgen auch bei Bandcamp geben, zum Anhören, zum Runterladen, kostenlos.
Sehr cool. Okay. Also man hat auf jeden Fall ein paar Orte, wo man dich finden kann. Und ja, du hast natürlich auch, Morcus Beach hat auch eine unfassbar kreative Homepage. Hm.
Stimmt, morcusbeach.de, ja, das habe ich ganz vergessen. Sehr geil.
Also als ich habe irgendwann mal auf Mastodon, habe ich dann einen Post von dir gelesen, da hast du dich irgendwie vorgestellt und
ja,
da bin ich dann darüber gestolpert und dann habe ich gedacht, okay, jemand, der Hörspiele macht und so weiter, klingt spannend, mal gucken. Und dann bin ich auf deine Homepage gekommen und die hat mich so geflasht. Ich habe selten so eine, ja, fassbar einladende Homepage gesehen. Also nicht diese 0815 Seiten, wo links irgendwie der eine Reiter war, rechts oder irgendwie, oder wo so ein permanentes Video mitläuft, sondern du hast das ja wie so ein Radio. Ist das ja, ist das ein Radio oder Fernseher? Ist das richtig, richtig cool aufgebaut? Also
danke.
Das, ja. Wie lange hast du eigentlich für die Homepage gebraucht? Das würde mich mal interessieren.
Wie lange?
Ja.
Es ging tatsächlich. Ich habe erstmal das Konzept entwickelt und ich fand irgendwie, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber inspiriert ist es von Winamp.
Stimmt. Oh, jetzt
dieses.
Ja.
Ja, also ich bin ja auch so ein bisschen. Ich war es früher, heute nicht mehr. Ich habe echt einen Anschluss von. Ich war früher wirklich so ein Computer-Nerd und habe da rumgebastelt und auch Zeug selber programmiert und genau. Und Winamp war für mich so dieses. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Wahrzeichen dieser Generation. Ja. Smart Server, Netscape und
Winamp. Ja, ja. Für die, ganz kurz raus, für die nicht wissen, was Winamp überhaupt war. Es gibt, glaube ich, magst du es erklären?
Du kannst es gerne so.
Gut. Also Winamp war damals ein Musikplayer, der aber so viele Funktionen hatte, den man auch mit Zusatzfunktionen ein bisschen tunen konnte und man konnte eine eigene Radioshow darüber auch machen und all so ein Pipapo. Aber es war in den 80ern, 90ern war das eigentlich des Standard-Musikplayer. Kaum jemand hatte diesen Player nicht irgendwie auf dem Rechner. Und dadurch, dass man auch so verschiedene Templates, also so grafische Sachen da einbauen konnte, sah es bei allen Leuten unterschiedlich aus. Aber es hatte auch so eine ikonische Farbe. Ich glaube, es war dieses Gelb, so ein bisschen gelblich war das. War es gelb-grün?
Wie? Bei mir war es
grün. Ja, genau.
Neongrün war das.
Stimmt, ja. Und das war schon, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Musikplayer, der echt verdammt viel konnte zur damaligen Zeit.
Das stimmt, genau. Und da habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und dann habe ich lange so überlegt, ob das überhaupt umzusetzen geht. Und ja, dann bin ich einfach so auf die Idee gekommen mit diesen einzelnen, ich nenne es jetzt mal wie Kacheln oder einzelnen kleinen Fenstern, ja, und habe halt überall auch so diese Kopfzeile, wie man es früher von Windows 95 kennt, mit dem X und dem Minus verkleinern und so. Und irgendwie, als dann dieses Konzept stand, ging es relativ schnell mit der Website.
Sehr cool. Also die sieht auf jeden Fall.
Ich habe halt auch versucht, so kleine Easter Eggs einzubauen, dass es dann eben auch Kleinanzeigen aus Morcus, ja, Beach gibt.
Also das ist schon, also es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus und macht definitiv was her. Also das hat mir persönlich auch eine Freude bereitet, weil auch ich habe tatsächlich beim allerersten Mal, als ich die Seite aufgerufen habe, war ich etwas irritiert über die Wetteranzeige. Ich habe im ersten Augenblick, aber so warm wird's aber hier im feuchten Hamburg irgendwie nicht. Also es war ich kurzzeitig, minimal war ich ein bisschen irritiert. Aber es hat eine schöne Seite. Hast du auf jeden Fall gut gemacht.
Dankeschön.
Gerne, gerne. Kommen wir noch zu zwei Fragen, die ich noch gerne wissen möchte. Und zwar, ich möchte gerne nämlich mit dir über das Thema, was wir am Anfang schon mal so angeschnitten haben, was du auch schon so ein bisschen schon weiter ausgeführt hast, und zwar das Thema KI. Da würde ich einfach nochmal generell so deine Meinung dazu hören und auch vielleicht so ein bisschen, was du den Kritikern auch erwidern könntest. der Einsatz von KI im Endeffekt eigentlich im Kunstbereich, weil du bist ja, wenn man das so sagen kann, Künstler.
Ich sag mal, meinen Standpunkt habe ich ja schon gesagt. Ich sehe es halt als Werkzeug an der Stelle, muss ich sagen, weil ich weiß, dass es dieses Hörspiel hätte es nicht gegeben, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, die Stimmen mit KI zu machen, weil ich einfach weiß, also ich meine nicht klar, ich hätte über, gibt ja auch so Hörspielforen, wo sich die Kreativen zusammensetzen und da gibt's dann SprecherInnen, da gibt's AutorInnen und so weiter, die sich dann zusammentun und gemeinsam was entwickeln. Da hätte ich auch hingehen können und dann wäre es am Ende vielleicht frustrierend gewesen, weil ich niemanden hätte gefunden oder zu wenig Leute, dann hätte ich Charaktere und Figuren rausstreichen müssen. Und ich hatte irgendwie Angst, dass das für mich schon direkt in der Entstehung scheitert oder schon in der Entstehung ein Kompromiss sein muss. Das wollte ich nicht. Mir hat das halt einfach die Möglichkeit gegeben, das einfach so umzusetzen. Und ich denke, gewisse KI-Sachen sind für einige Leute überhaupt die Möglichkeit, gewisse Projekte umzusetzen. Deswegen, ich würde es an der Stelle nicht mal verteufeln. Was ich selber auch kritisch sehe, ist die Art und Weise, wie sich es derzeit entwickelt. Weil ich finde, es hört dann auf, wenn es Menschen ersetzt. Und ich finde, ich würde mir jetzt wahrscheinlich kein professionell. Ich finde, man hört es trotzdem. Also die KI-Stimme ist auch für mich immer ein Kompromiss. Ich kann der KI nicht sagen, versuch das mal ein bisschen intensiver zu machen und versuch dort mal irgendwie einen ironischen Unterton reinzukriegen. Das kann die nicht. So, weil die eben keine Emotionen so an sich versteht, wie ein Mensch das versteht oder sowas. Es bringt auch nichts, der KI Hintergrundinformationen zu der Figur zu geben und dann sagt, ja, okay, dann verstehe ich, warum die sich in der Situation so und so verhält. Deswegen, ich würde bei so professionellen Sachen oder wenn man die Möglichkeit hat, mit Menschen zu arbeiten, immer die Menschen vorziehen. Und wie gesagt, die Entwicklung jetzt, dass da teilweise Jobs gefährdet sind durch KI und so, das betrachte ich als extrem kritisch. Auch was die ganze Nutzung von Daten angeht und man null nachvollziehen kann, was da wo wie genutzt wird für irgendwelche als Trainingsdaten und was ich da irgendwo reinschmeiße. Ich meine, wir haben es bei OpenAI jetzt gesehen, die da hier ganz groß und alles offen und toll und super und die Menschheit, was weiß ich. Und jetzt ganz plötzlich wird es irgendwie zu Closed AI, nennen wir es mal so. Und dann irgendwie Geld für irgendwelche Kriegstreibereien und so. Das sehe ich extrem kritisch. Und da kann ich auch allen KritikerInnen da nur beipflichten.
Das ist schon. Ja, es ist ein unfassbar mächtiges Werkzeug. Und wenn man es als Werkzeug sieht, als Werkzeugkasten ansieht, dann kann man damit wunderbar kreativ arbeiten. Muss sich ja dabei einfach nur, dann auch gewahr sein, da mit Daten gearbeitet werden, wo einige Kreativen ja im Endeffekt nicht gefragt worden sind, ob deren Daten verwendet werden dürfen. Ja, das ist so.
Das stimmt. Was ich auch, ganz kurz noch gerne zu dem Thema, was ich auch finde immer wieder ist so, das was eine KI, wenn man, also ich sag mal, bei mir ist es so, die Kreativität entsteht bei mir, also die ganzen Texte, die Musik dazu und so, das mache ich alles selber. Die KI hilft mir nur, das umzusetzen. Am Ende. Das dann, ich sag mal, das, was dann schon fertig ist, die ganze kreative Arbeit ist ja dann mehr oder weniger schon so weit abgeschlossen. Die vertont es für mich und die restliche Kreativität entsteht dann im Schnitt. Was ich halt immer finde, es gibt ja auch so Musik-KI-Geschichten und so. Oder wenn man Texte von einer KI schreiben lässt, das ist alles extrem generisch. Das ist das, was irgendwie, da ist nichts Kreatives dahinter. Da ist diese Kreativität, dass man so eine Initialzündung im Kopf hat und sagt, war das total cool. Sowas kann sich eine KI nicht ausdenken. Das wird sie vielleicht nie können, ich weiß es nicht.
Ja, aber verstehe ich total. Ich sage das ja auch immer wieder gerne. Ich verwende ja das Intro, das für mein Podcast hier ist, das ist ja auch mit KI generiert. Und das ist natürlich, das es hat einen gewissen Hook, aber ich bin mir dessen natürlich auch bewusst, dass das basiert auf Künstlern, die halt so kreativ waren, die sich das mal irgendwann mal selbst ausgedacht haben. Und an mir ist halt der musikalische Geist vorbeigelaufen, muss ich akzeptieren. Aber ja, auf jeden Fall wird es da auch noch Änderungen geben. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Kommen wir zum Schluss noch zu zwei tatsächlich kleinen Fragen sind das. Und zwar eine Frage, die mich halt, also wie ich ganz, ganz spannend finde. Was würdest du deinem früheren Ich sagen, also bevor du mit Mock Speech begonnen hast, was würdest du ihm raten vielleicht?
Die Frage ist jetzt, wie weit gehen wir zu meinem früheren Ich?
Okay, machen wir vielleicht zu dem Urlaub. Also stell dir vor, du bist gerade wieder im Urlaub, du denkst, du bist alleine. Auf jeden Fall kommt da auf einmal ein Flex von der linken Seite an, grüßt dich. Du bist erstmal total irritiert, warum da ein Doppelgänger von dir rumsteht. Und der sagt, moin Flex, ich bin hier aus der Zukunft. Wir beide müssen mal über deine Idee, die du vor 2 Sekunden im Kopf hattest, quatschen. So weit zurück.
Ja, okay, ja. Der erste Punkt ist, ich wäre wahrscheinlich gar nicht so. Okay, schön. Ich würde sagen, alles klar. Also es scheint irgendjemand hat was erfunden, dass man das machen kann. Finde ich cool. Was ich mir raten würde, ist, ich würde sagen, lass das mit dem Found Footage. Das funktioniert so nicht, wie du es dir vorgestellt hast. Mach direkt ein Hörspiel. Ein richtiges, traditionelles Hörspiel draus.
Okay.
Das wäre das Einzige. Ansonsten, alles andere würde ich tatsächlich wieder so machen. Also ich würde auch nicht weiter zurückgehen und mir schon vor 3 oder 4 Jahren den Hinweis geben, pass auf, mach einfach ein Hörspiel draus, weil ich glaube einfach, dieser Entwicklungsprozess und die Lieder, die ich da geschrieben habe und gerade auch diese Thematik Mensch und Maschine, also wenn es dieses Festival in diesem Jahr nicht gegeben hätte, wo dieser Act ausgefallen ist und ich dann spontan diese Idee hatte, eben inspiriert durch das Portal-Spiel und dann musikalisch mich irgendwie so in so einem Elektropunk-Genre ausgetobt habe, dann hätte es wahrscheinlich das Hörspiel auch so in der Form nicht gegeben. Deswegen die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt war wichtig, damit diese Idee, so wie sie dann am Ende geworden ist, auch so reifen konnte.
Okay. Ja, schön. Das ist noch, ich finde die Vorstellung super, wie du deinem zukünftigen Ich dann so ganz entspannt gegenübertrittst, finde ich super. Also das, ich glaube, andere würden denken, irgendwas ist gerade in der Luft, aber ja, schön. Kommen wir zur allerletzten Frage, und zwar, was können wir mal abseits von Staffel 2 und dem Relaunch, wie du es genannt hast, was können wir noch von dir hören? Zukünftig, was geplant?
Jetzt im Morcus Beach Universum oder von mir als Person?
Sowohl als auch.
Also vom Morcus Beach Universum wird auf jeden Fall jede Menge Musik kommen in der zweiten Staffel. Es wird eine komplett neue Band geben, aber es wird auch neue Musik von Mensch und Maschine geben und in weiterer Zukunft auch weitere Musik von Morcus Surf. Das wird es geben. Ich werde die Hörspiele weitermachen. Ich denke mal, da wird auch der ganze Workflow, wie man es heutzutage sagt, besser werden, dass ich da auch schneller und noch besser produzieren kann. Und von mir persönlich, was wird man da noch hören? Wahrscheinlich Musik von meiner anderen Band, also von meiner Hauptband, mit der ich da mit meinen Freunden Musik mache. Weiß nicht, vielleicht, ich habe mal ein Buch angefangen zu schreiben, vielleicht schreibe ich das irgendwann mal fertig.
Mal gucken. Okay, es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei dir in deinem kreativen Leben.
Nein, ich überrasche mich auch selber immer wieder, was mir da so einfällt.
Sehr, sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Flex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend und sehr interessanter Einblick in dein Hörspiel auch, in deine Gedankenwelt auch dazu. Und ja, ich kann nur allen empfehlen, gebt dem Hörspiel Morcus Beach eine Chance. Hört euch das Ganze an, denn es macht wie ich Spaß und ist mal wie ich etwas ganz anderes. Da lernt man auch, wie man ja auch mit KI auch kreativ umgehen kann und mal abseits von AI-Slop und ähnlichen Sachen.
Danke. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung.
Gerne.
War sehr schön.
Schön. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Flex Morcus. Vielen Dank an der Stelle, Flex, dass du die Zeit für dieses nette Gespräch genommen hast. Und vielen Dank auch an dich, dass du bis zum Ende gehört hast. Ja, es war ein interessantes Gespräch über den kreativen Einsatz von KI, von generativer KI. Und alle Links zu seinem Hörspiel, zu seiner Band und zu seinem Social-Media-Profil habe ich dir wie immer in die Shownotes gepackt. Viel Spaß damit und wir beide hören uns morgen wieder. Dann habe ich wieder ein brandaktuelles Hörspiel für dich, was ich dir empfehlen möchte. Also bis dahin, genieß noch den Tag und vergiss nicht, viel zu trinken und wenn du draußen in der Sonne unterwegs bist, Sonnencreme zu benutzen. Ich möchte nicht, dass du hier verbrennst. Also, bis dann. Ciao.